Herzlich willkommen zurück zur mittlerweile 13. Folge meines Podcasts Habari Sasafari. Ja, es ist wieder viel Interessantes passiert. Interessant und neu für mich. Interessant auch hoffentlich für euch. So viel zuerst. Mir geht's mittlerweile wieder ganz gut. Die letzten Tage habe ich allerdings etwas flach gelegen mit Malaria, das ich mir eingefangen hatte. Deswegen auch verspätet etwas der Podcast. Ich habe euch auch noch nicht erzählt über den letzten Tag meiner Radtour letztes Wochenende. Also der Sonntag, der fehlt noch. Die Bilder habt ihr vielleicht schon gesehen, dass ich wieder gut und wohlbehalten zurückgekommen bin am Sonntagabend. Aber die Story dazu noch nicht. Die kommt heute, genauso wie dann eben meine Krankheitsgeschichte. Aber zuerst fangen wir an mit dem Sonntag, dem letzten Tag meiner Radtour. Am Samstagabend war ich ja dann in Nyeri angekommen, hatte dort auch erfolgreich meinen Schlafplatz gefunden im Garten von, wie ich mittlerweile weiß, einem Schuldirektor, auch wenn er so erst gar nicht ausgesehen hat. Ja, die Nacht war ruhig, wollte ich zuerst sagen. Die Nacht in meinem Zelt dort im Garten war aber nicht ruhig, wenn ich nochmal drüber nachdenke, sondern eher recht laut. Der Schuldirektor hatte einen Hund und den hatte er auch nachts draußen. Allerdings nicht direkt um mein Zelt, sondern er hat zwei Teile, die er abgrenzen kann in seinem Garten. Und der Hund war also in dem einen Teil vom Garten und ich im anderen Teil vom Garten. Ja, das ist schon mal das Positive. Das Negative, beziehungsweise so extrem hat es mich dann glücklicherweise nicht gestört, war, dass der Hund wohl die ganze Zeit, auch richtigerweise, bemerkt hat, dass ein Eindringling im Garten ist und abends bestimmt eine Stunde lang am Stück gebellt hat. Irgendwann bin ich aber eingeschlafen. Nachts bin ich auch nochmal wach geworden. Ich weiß nicht, ob er dann gerade angefangen hatte zu bellen oder ob er die ganze Zeit durchgebellt hat. Auf jeden Fall habe ich ihn wieder bellen hören. Habe aber trotzdem ganz gut geschlafen auf dem Gemüsebeet. Und bin dann auch morgens recht pünktlich losgekommen. Um 7 wollte ich eigentlich losfahren, 7.30 Uhr wurde es dann. Also nach afrikanischer Zeit ist es sogar überpünktlich. Ich hatte ja schließlich am Sonntag dann auch von Nyeri zurück nach Iruma, noch ein sehr weites Stück vor mir. Mir war von vornherein eigentlich klar, dass ich das letzte Stück am Sonntag, nur am Sonntag, fast nicht schaffen kann. Selbst wenn es gut gelaufen wäre und es zwischendrin flach gewesen wäre für eine längere Zeit, was allerdings nicht wirklich der Fall war, wie aber auch zu erwarten. Zurückgeschafft habe ich es trotzdem. Am Ende hatte ich auf andere Hilfsmittel noch zurückgegriffen, dazu aber später. Also so um 7.30 Uhr ging es los, bis ich dann in den nächsten Ort gekommen bin. Und dort habe ich erstmal dann kurz ein Frühstück gemacht, um zu Kräften zu kommen. Nach 20 Kilometern war ich dann auch in Karatina. In Karatina kreuzt sich dann die Straße, die Hauptverkehrsstraße geht weiter Richtung Süden. Und dort trifft man dann weiter im Süden eben auf die Hauptverkehrsstraße, die dann wieder nach Norden Richtung Embu geht. Und dann gibt es aber noch die Alternative, dass man direkt hinter Karatina eben abbiegt und eine Abkürzung nimmt. Eine Abkürzung, die über Kagumo und Kutus, nach Kutus dann verläuft. Und nachdem ich mich auch informiert hatte, dass die Straße dort in ganz gutem Zustand ist und auch geteert ist, habe ich mich natürlich dazu entschlossen, dann die Abkürzung zu nehmen. War auch eigentlich von vornherein so eingeplant. Ja, den Weg dorthin habe ich gut gefunden. Von Karatina nach Kagumo war es noch sehr hügelig und hat dann eine Weile gedauert. Von Kagumo nach Kutus ging es dann schon wesentlich leichter. Ich habe dann letztendlich Mururi, was ungefähr 10 Kilometer vor Embu liegt, so um 1 Uhr mittags erreicht. Und wie ich ja schon öfter gesagt hatte, wie ich feststellen musste, so zwischen 1 Uhr nachmittags und 3 Uhr, ist es sehr heiß und gerade auch wenn es dann etwas bergiger ist, ist das Ganze um die Uhrzeit sehr anstrengend. Weswegen ich dann auch eigentlich immer alle 3 Tage, deswegen auch am Sonntag, von 1 Uhr bis 3 Uhr eine Pause gemacht habe. Um 1 Uhr war ich also gerade in Mururi und habe mich auch dann bereit gefühlt für eine Pause. Bin etwas von der Hauptverkehrsstraße ab, um mir dort ein ruhiges, schattiges Plätzchen zu suchen. Dort habe ich dann ein paar Einheimische getroffen und kurz mit ihnen erzählt und die haben mich dann weitergeschickt zu einer Kirche, die einfach nur 100 Meter vielleicht weiter war und gesagt, ich soll mich doch dort ausruhen, dort wäre es schöner. Dort angekommen, habe ich dann festgestellt, dass wohl gerade der Gottesdienst so vor einer halben Stunde oder so dann zu Ende war und noch ziemlich viele Leute dann um die Kirche unterwegs waren und auch in der Kirche noch was los war. Ich habe mich dann allerdings erst mal hingesetzt in den Schatten und waren gleich viele Kinder um mich rum. Und dann eine Mango gegessen, eine Banane, ein bisschen was getrunken. Bis dann danach der Priester von der Kirche auf mich zukam, sich vorgestellt hat und mich dann eingeladen hat, doch bitte mit nach innen zu kommen in die Kirche, um mich dort auszuruhen und zu schauen, weil gerade eine Auktion stattfinden würde. Und ich wäre herzlich eingeladen. Die Einladung habe ich natürlich gerne angenommen. Bin dann mit nach innen gefolgt. Dort hat mich eine kleine Gemeinde erwartet und die Auktion war gerade noch in vollem Gange. Wurde allerdings dann für kurz unterbrochen, als ich reinkommen bin, weil jeder natürlich schauen wollte und kurz begrüßen. Ich hatte mich dann aber hingesetzt und die Auktion ging weiter. Ja, Auktion. Und zwar, wie ich dann erfahren habe von dem Priester, sammelt die Kirche für einen neuen Boden oder überhaupt einen richtigen Boden. Bisher besteht der Boden nur aus Sand und Stein und auch Bänke gibt es keine, sondern einfach nur Plastikstühle. Um eben dann das Geld einzusammeln für einen neuen Boden, wurde unter anderem dann die Auktion durchgeführt. Im Vorfeld wurde von der Gemeinde dann Lebensmittel gespendet, einfach nur ein Sack Reis, ein Sack Kartoffeln, was eben so angepflanzt wurde von den Bauern in der Gegend, dann der Kirche gespendet, zur Verfügung gestellt für eben die Auktion. Und bei der Auktion konnten dann eben die Gemeindemitglieder wieder Lebensmittel dann ersteigern und somit die Kirche unterstützen. Ja, die Auktion war auch ganz, ganz lustig und interessant mitzuverfolgen. Es war keine ernste Auktion, sondern es wurde auch viel gelacht und die Stimmung war ganz gut. Ich habe nicht alles verstanden, beziehungsweise nur sehr wenig. Denn die Auktion fand in Kiswahili und auch in der Stammessprache in der Lokalen dann statt. Deswegen habe ich auch erst dann mit Verzögerung erfahren, dass in der Zwischenzeit dann für mich sogar Lebensmittel erstanden wurden für den Mzungu, den Gast. So dass ich dann später sogar mit einem Sack voller Kartoffeln weitergezogen bin. Aber vorher wurde mir erstmal noch dann was zu essen angeboten, sogar in der Kirche. Die Gemeinde hatte dann gerade vorher scheinbar so eine Art Gyäri, also Bohnen, Mais und Kartoffelbrei gemixt gegessen. Das hört sich vielleicht nicht so appetitlich an, aber ist eigentlich ganz gut. Esse ich ganz gern. So dass ich dann auch ja, die Einladung angenommen habe und dann mich noch etwas weiter gestärkt habe. Auch eine Cola habe ich bekommen. Nach ungefähr einer Stunde war dann auch die Auktion zu Ende. Vielleicht soll ich noch erwähnen, dass am Ende sogar ganze Hühner, lebendige Hühner versteigert wurden, die vorher auch schon wild teilweise durch die Kirche dann gehüpft sind, bevor sie dann versteigert wurden. Ja, auf jeden Fall da zwischendrin nicht viel Zeit war, um mich ausführlich vorzustellen und die Leute aber natürlich immer wissen wollen, wer ist das und wo kommt er her, was macht er hier. Wurde ich dann vom Priester am Ende gebeten, nach vorne zu gehen und mich vorzustellen in ein paar Sätzen und wenn möglich in Kiswahili, da nicht alle Leute dort Englisch sprechen. Also im ländlichen Gebiet ist es immer noch so, dass dann viele eben nicht dem Englischen mächtig sind. Ist für mich mittlerweile kein riesiges Problem, zumindest so die grundlegenden Sachen über mich zu sagen und auch meine kleine Fahrradtour. Das habe ich hinbekommen in Kiswahili. Zumindest wurde mir nachher bestätigt, dass die Leute verstanden haben, was ich gesagt habe. Ja, ich mache also Fortschritte in Kiswahili, was mich dann doch freut. Werde allerdings auch hier von den Lehrern teilweise unterrichtet, dann zwischen den Stunden im Lehrerzimmer wird mir immer mal wieder was beigebracht und auch hier von den Priesteranwärtern. Also ich bin in guten Händen, was Kiswahili angeht. Ja, nachdem ich mich dann dort vorgestellt hatte und noch etwas dann mit Leuten erzählt hatte in der Kirche, ja, ging es dann auch langsam weiter. Ihr könnt übrigens auch die Kirche sehen auf einem Bild, das ich online gestellt habe. Ja, ich glaube, ich habe den Untertitel Kirche in Mururi hinzugefügt. Also da dürft ihr kein Problem haben, das zu finden. Um noch einen besseren Eindruck, auch einen bildlichen Eindruck zu bekommen von der ganzen Szene. Ja, der Nachmittag war auf jeden Fall sehr nett und sehr herzlich. Mir hat es gut gefallen dort, sodass ich mich dann auch entschieden habe und auch nachdem ich dann mit den Leuten dort noch mich unterhalten hatte, wie weit es noch nach Embu ist und so weiter, hatte ich mich dazu entschieden oder eingesehen, dass ich dann nur mit dem Fahrrad dann nicht mehr zurückkomme am Sonntag, weil so um ja, 6:30 oder zumindest 7 ist dann auch dunkel und dann sollte man nicht mehr unterwegs sein auf dem Fahrrad. Und es war dann zeitlich nicht mehr möglich, auch weil zwischen Embu und dann hier, Iruma, ist es die ganze Zeit eigentlich sehr bergig, sodass es dann die 60 Kilometer ungefähr dann doch noch ziemlich viel Zeit brauchen. Ich habe mich dann also dazu entschieden, nach Embu zu fahren, die 10 Kilometer. Ich bin dann auch noch etwas länger in der Kirche geblieben in Mururi, bin erst so um 3:30 dann dort losgekommen, nach Embu gefahren und habe dann dort eben ein Matatu genommen. Matatu dann zurück fast bis hier Iruma, nur das letzte Stück muss dann noch fahren. Ja, das ist auch ein anderes Abenteuer, was ich dann mitgemacht habe. Mit meinem Fahrrad, Matatu zu suchen und dann auch das Fahrrad in dem oder mit dem Matatu mitzutransportieren. Die Kenianer sind da relativ schmerzlos und flexibel, also für die ist es kein großes Problem. Ich musste etwas mehr leiden um mein Fahrrad, aber es ist gut angekommen auf jeden Fall. Alles funktioniert noch. Also wie das gemacht wird in so einem kleinen Bus, in so einem Matatu. Ja, es gibt ein Seil, das auf der einen Seite vom Matatu festgemacht ist. Dann wird das Fahrrad aufs Dach geschmissen und etwas umwickelt mit dem Seil und auf der anderen Seite wird es dann wieder in der Tür eingeklemmt und somit festgehalten. Da das aber dann das einzige ist, also die einzige Fixierung, war ich dann doch etwas skeptisch und wusste nicht richtig, ob ich dann den Künsten von den Matatu-Betreibern da so vertrauen kann. Es hat dann auch in den Kurven und beim Abbremsen und über die kleinen Hubbel zum Begrenzen der Geschwindigkeit. Bei den ganzen Manövern hat man es immer wieder gehört, wie das Fahrrad dann etwas rumrutscht. Allerdings hat alles gut geklappt, wie gesagt. Als ich dann mein Fahrrad wieder in Empfang genommen hatte, hier war alles soweit in Ordnung. Keine größeren Schäden und vor allem nichts Wichtiges kaputt. Ja, so dass ich dann so um 6:30 war es ungefähr am Sonntagabend dann wieder zurückgekommen bin. Und der Sonntag somit etwas relaxter war, wobei ich dort auch 70 Kilometer zurückgelegt hatte bis nach Embu schon. Und das hat dann auch gereicht. Am dritten Tag habe ich auch dann in den Beinen und allgemein mit der Physis gemerkt, dass es langsam bergab geht und dass mir die zwei anstrengenden Tage dann doch in den Knochen stecken. Aber insgesamt rückblickend war es eine sehr schöne Tour mit vielen Eindrücken, mit vielen positiven Eindrücken und hat ja auch alles gut geklappt. Ich denke, es war auch ein sehr guter und wichtiger Test, bevor dann meine große Fahrradreise losgeht, am nächsten Samstag schon, also heute in einer Woche, am 15. soll es losgehen, nach Tansania. Da kalkuliere ich dann nicht mit 3 Tagen, sondern mit ungefähr 8 Tagen. Ja, und da war es gut zu sehen, wie mit dem Fahrrad alles läuft, mit dem Gepäck alles hinten drauf, mit dem Zelt aufbauen, abbauen, dass man da etwas Routine bekommt und vor allem auch, wie man mit den Leuten umzugehen hat oder am besten umgeht, wie ich einen möglichst sicheren und guten Schlafplatz finde, was dann zumindest in der zweiten Nacht geklappt hat. Wie ich mit dem Verkehr klarkomme, da ich ja dann um den Mount Kenya rum doch schon das allergrößte Stück auf Hauptverkehrsstraßen dann entlang gefahren bin, die allerdings hier dann auch nur eine Spur größtenteils haben oder vielleicht mal eine zweite für dann nur eine Steigung. Und dann aber doch teilweise schon einiges an Verkehr unterwegs ist. Auch viele Matatus, die dann etwas rücksichtslos waren. Aber da war ich eigentlich sogar positiv überrascht, dass da alles ganz gut war und ich mich auch ganz sicher gefühlt habe und es nicht zu störend ist, wenn dann dauernd irgendwelche Matatus knapp an einem vorbeibrettern. Auch die Straßen, die ich benutzt habe, waren in größtenteils für kenianische Verhältnisse in sehr guten Zuständen. Ja, natürlich öfter mal Schlaglöcher, denen man besser ausweicht mit dem Fahrrad zumindest. Aber ansonsten war das eigentlich ganz gut. Auf meiner Reise dann nach Tansania werde ich teilweise durch abgelegeneres Gebiet oder größtenteils durch abgelegeneres Gebiet und abgelegenere Routen fahren. Da wird das Ganze dann schon etwas anders aussehen, denke ich, schätze ich. Ich weiß, dass das Stück zwischen Emali und Oloitoktok, also gegen Ende, die ungefähr 100 Kilometer vielleicht, dass die relativ neu wohl gerade asphaltiert wurden und dann in gutem Zustand sein müssten. Zwischendrin werde ich allerdings auch, denke ich mal, auf Sandpisten unterwegs sein oder Sand- und Steinpisten oder auf schlecht asphaltierten Straßen. Aber nochmal abschließend zu meinem Trip um den Mount Kenya. Also es war gut, es war recht schön. Allerdings, was etwas negativ war, dass ich eben nur 3 Tage zur Verfügung hatte und das dann doch etwas zu wenig war für die Strecke, was ich mir da vorgenommen hatte und ich dann etwas hetzen musste und meine Zeit dort eben nicht ganz so genießen konnte, wie ich vielleicht gewollt hätte. Aber nach Tansania wird das Ganze ein bisschen angenehmer, denke ich. Da habe ich mir 8 Tage vorgenommen und bin aber da auch etwas flexibel. Und die 8 Tage sind auch lockerer eingeplant, als dann jetzt die 3 Tage waren. Und damit zu meiner Leidensgeschichte nun mit Malaria. Also am Dienstagmorgen bin ich mit leichten Kopfschmerzen und einem leichten Unwohlsein in die Schule gegangen, habe morgens dann noch unterrichtet, aber dann ist es mir auch immer schlechter gegangen und ich habe noch kurz Mittag gegessen in der Schule, hatte aber auch nicht viel Hunger, habe mich dann verabschiedet, weil es mir wirklich zu der Zeit dann auf einmal schlagartig überhaupt nicht gut ging. Bin hier die paar Meter zurück in mein Zimmer gelaufen und habe mich da hingelegt und einfach mal ausgeruht. Bin auch ziemlich schnell eingeschlafen. Habe dann im Prinzip den ganzen Nachmittag geschlafen. Bin zwischendurch immer wieder aufgewacht. Und musste feststellen, dass ich dann ziemlich hohes Fieber hatte. Wie hoch genau, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall hohes Fieber. Schüttelfrost abwechselnd mit starkem Schwitzen. Auch dann stärkere Kopfschmerzen. Magen-Darm-Probleme. Also es ging mir da wirklich überhaupt nicht gut dann für ein paar Stunden und wie gesagt, habe ich nur im Bett gelegen. Gegen Abend ging es mir dann etwas besser und ich bin aufgestanden, um mal rauszugehen, etwas zu trinken, ein bisschen was zu essen. Und dabei hatte ich mich dann mit einem Priester hier unterhalten und der hat dann gemeint, ob es nicht besser wäre, wenn ich zum Arzt gehe. Also sind wir zusammen zum Arzt, beziehungsweise zu einer kleinen Art von Arztpraxis, die betrieben wird von den Nonnen hier in die Ecke. Dort angekommen, haben sie mich erst ein bisschen untersucht und die Symptome abgefragt und dann auch recht schnell sich entschieden, dass sie dann einen Malaria-Test machen wollen. Dazu haben sie Blut abgenommen, aber nur so einen Blutabstrich. Und hatten dann gemeint, dass ich am nächsten Tag wiederkommen soll, um die Ergebnisse dann zu erfahren. Dann bin ich also wieder zurück. Zu der Zeit ging es mir dann auch wieder etwas besser, als ich dann mal auf war und ein bisschen rumgelaufen und mein Kreislauf wieder hochgekommen ist. Dachte ich dann fast, dass das Gröbste vorüber wäre. nachts. Nachts war allerdings nicht so angenehm. Also ich hatte dann weiterhin Fieber. Nicht mehr ganz so hoch, glaube ich, wie nachmittags. Und ja, auch noch teilweise dann Schüttelfrost. Übelkeit ist dann auch dazugekommen. Also die Nacht war allgemein nicht so angenehm. Am nächsten Tag ging es mir dann allerdings, also am Mittwoch, ging es mir dann allerdings wieder etwas besser. Und ich war dann zwar auf jeden Fall noch nicht in der Schule. Dachte dann zu dem Zeitpunkt auch nicht, dass es Malaria wäre, weil es mir dann eben wieder besser ging. Ja, dann aber nachmittags habe ich dann das Ergebnis bekommen von der Blutuntersuchung, dass ich eben zumindest Malaria habe, in nicht einer sehr starken Form, aber eben trotzdem infiziert mit Malaria. Da ich mich hier in Kenia allerdings in einem Risikogebiet befinde für Malaria, habe ich natürlich auch vorgesorgt und Medikamente oder ein Medikament aus Deutschland mitgebracht. Malarone heißt es. Ist eigentlich, so wie ich es erfahren habe, das populärste Antimalaria-Medikament, was verschrieben wird in Deutschland. Man kann Malarone einmal einnehmen als Prophylaxe, indem man eine Tablette am Tag nimmt, über die gesamte Dauer, die man dann eben der Gefahr ausgesetzt ist und sogar ein, zwei Tage vorher anfängt und 7 Tage danach noch die Einnahme fortsetzt. Oder, auch gerade wenn man eben über einen längeren Zeitraum dann eben der Gefahr ausgesetzt ist, weil Malarone auch starke Nebenwirkungen hat, wird es dann meistens eher so gemacht, dass man es einfach mitnimmt als Art Notfallmedikament und dann als Behandlung von einer Malaria einnimmt und dann aber hochdosiert, nicht eine am Tag, sondern für 3 Tage 4 jeweils in einem Tag. Also über 3 Tage hinweg nimmt man dann 12 Stück und da, wie gesagt, schon die Nebenwirkungen recht stark sind, wenn man eine Tablette am Tag nimmt, kann man schon ausrechnen, wie die Nebenwirkungen sind, wenn man 4 am Tag nimmt. Dementsprechend, ja, Beschwerden hatte ich dann auch die letzten 3 Tage. Als ich dann am Mittwoch gleich angefangen habe, abends die ersten 4 zu nehmen, am Donnerstagabend und gestern, Freitagabend, die letzten 4. Die Nebenwirkungen, die ich hatte, sind Kopfschmerzen, natürlich ein Schwächegefühl, auch Schwindel und vor allem auch starke Magen-Darm-Probleme. Also wie gesagt, Malarone ist da schon ein heftiges Zeug, was die Nebenwirkungen angeht. Allerdings das beste Präparat angeblich, was auf dem Markt ist dagegen. Und wer es nicht weiß, gegen Malaria kann man sich auch nicht impfen lassen. Da gibt es noch keinen Impfstoff. Deswegen ist der einzige Weg, dass man sich eben schützt gegen Moskitos und dann eben sowas wie Malarone mitnimmt zur Behandlung oder Prophylaxe. Also, wie eben schon angedeutet, was ist Malaria eigentlich und wie wird es übertragen? Übertragen wird es durch Moskitos, durch weibliche Moskitos. Die Moskitos, also zumindest die Gattung, die stecken noch fest, eher relativ am Anfang von der Evolution, wenn man zumindest mit dem Mensch vergleicht. Die sind noch dabei beim Jäger und Sammler. Allerdings sind es bei den Moskitos die Weibchen, die jagen, und zwar Jagd machen auf Menschenblut. Und die Männchen sind die ungefährlichen für uns Menschen, weil sie Blütennektar sammeln. Also die sind die Sammler und die Weibchen sind die gefährlichen Blutjäger. Also übertragen wird der Parasit, der eben Malaria indirekt von einem Menschen zum nächsten überträgt, dann durch den durch das weibliche Moskito, durch den weiblichen Moskito, der eben dann eine Person, die infiziert ist, den Parasit in sich trägt, sticht und eben Blut absaugt und der Parasit dann eben in dem Blut vorhanden ist und dann eine nächste Person sticht und eben dadurch den Parasit dort dann ins Blut überträgt. Und der Parasit, der nistet sich dann ein zuerst in der Leber und von dort aus verbreitet er sich dann wieder im Körper und greift rote Blutkörperchen an und so weiter und so fort. Es ist insgesamt eine Tropenkrankheit. Eine Tropenkrankheit deswegen, weil eben die Moskitos vor allem dann in den Tropen unterwegs sind und sich dort gut ausbreiten können. Deswegen auch ist auch bekannt als Sumpfkrankheit, weil dort eben überall, wo Sümpfe sind, können Moskitos eben sehr gut ihre Eier ablegen. Ja, also wie gesagt, die letzten Tage war ich dann eigentlich mehr, denke ich, beeinträchtigt durch die Nebenwirkungen, durch die starken, als durch die Malaria-Krankheit selbst. Das war dann nur am Dienstag, wo es so schlimm war, und in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Allerdings, Malaria kann auch, wie man sicherlich schon gehört hat, tödlich sein und ist sogar für relativ viele Todesfälle weltweit verantwortlich. Um die 1 Million, 1,2 Millionen Menschen sterben jährlich an Malaria. So sind die Schätzungen. Infiziert sind allerdings, ich glaube, das waren so eine Größenordnung, 200 Infektionen pro Jahr. 200 Millionen, falls ich eben nur 200 gesagt habe, also 200 Millionen natürlich. Es gibt dann natürlich verschiedene Arten von Malaria. Und das Tückische ist, dass eben bei einer Art zumindest von Malaria es sogar zu Koma führen kann und solchen Geschichten, also dass wirklich dann man das Bewusstsein verliert und extrem hohes Fieber hat und dann eben auch Organe aussetzen können. Das ist aber eher selten der Fall. Aber meistens natürlich auch vor allem in Kleinkindern oder in älteren Menschen, die dann schwach sind oder schon geschwächt sind durch AIDS hier, ist das schon was Schwerwiegendes. Wenn es richtig und auch vor allem frühzeitig behandelt wird, ist Malaria eigentlich ganz gut oder gut in den Griff zu kriegen und normalerweise kein Problem, so wird es auch bei mir, hoffe ich. Da ich aber eben vor allem in den Gebieten, auch hier im Subsahara-Bereich von Afrika, wo Malaria ziemlich verbreitet ist, sich die meisten Menschen eben nicht die entsprechende Behandlung leisten können, ist es eben dann ein großes Problem hier. Und wie gesagt, es gibt keine Impfung dazu. Noch nicht, auch wenn an ihr geforscht wird. Und somit sterben jährlich weiterhin ziemlich viele Menschen an Malaria. Das Typische für Malaria ist, dass normalerweise bekommt man dann im 3- oder 4-Tages-Rhythmus Fieber, sehr hohes Fieber. Und das geht also immer wieder. Für einen Tag hat man dann normalerweise Fieber, Schüttelfrost und die ganzen Komplikationen, die auftreten können. Dann hat man wieder 2-3 Tage in Anführungszeichen Ruhe, bevor eben dann der nächste Schub kommt. Jetzt natürlich die Frage, wo ich das herbekommen habe. Die erste Vermutung oder Vermutung, die naheliegen würde, wäre natürlich, dass ich mir auf meinem Trip zugezogen habe um den Mount Kenya. Das ist allerdings auszuschließen, da Malaria eine ziemlich lange Inkubationszeit hat, von normalerweise mindestens 7 oder 8 Tagen. und im Schnitt sogar eher 12, 13 Tage. Also von dem Stich bis zum ersten Symptom. Und das heißt also, dass ich mir dann schon vor über 2 Wochen dann hier wahrscheinlich zugezogen habe und dann die ganze dem Körper mitgetragen, bis es dann am letzten Dienstag dann soweit war und richtig ans Licht getreten ist. Der nächste Schritt wird sein, dass ich mich die nächsten Tage noch etwas ausruhe, wobei es mir vor allem heute schon wieder wesentlich besser geht, wie man auch vielleicht hört. Und dann die nächste Woche, am Donnerstag oder Freitag, soll ich nochmal vorbeikommen zu einer erneuten Blutuntersuchung, um dann eben festzustellen, ob wirklich alles an dem Parasit, an dem Malaria-Parasit aus dem Blut raus ist und dass da wirklich dann alles eliminiert wurde. Ja, somit bin ich also um eine Erfahrung reicher, die ich nicht unbedingt machen musste, aber zumindest im Nachhinein, wenn jetzt alles gut läuft, dann ist es doch auch irgendwo eine Erfahrung, die man mit Afrika verknüpfen sollte und ja, da hier doch ziemlich viele Menschen dann auch an Malaria erkranken und da das was Normales ist und normalerweise dann auch nicht schlimm verläuft, ja, es ist auch gut, das mal mitgemacht zu haben. Die erste Reaktion von manchen Leuten, hier auch von ein paar Priestern war, als sie gehört haben, dass ich Malaria habe, Welcome to Africa. Also willkommen in Afrika. Und noch dann mit der Bemerkung, jetzt bist du ein echter Kenianer. Also spätestens jetzt bin ich hier dann so richtig angekommen. Angekommen bin ich auch an dem Punkt, an dem es nur noch eine Woche Unterricht ist, nur noch eine Woche Florian als Lehrer oder Mr. Kaiser, bevor dann am nächsten Samstag die Reise losgehen soll nach Tansania. Ich hoffe, dass ich bis dorthin fit bin, wieder körperlich voll fit bin, dass ich auch auf diesen Trip dann starten kann. Das werde ich dann im Laufe der Woche sehen, der nächsten. Und ja, bin da aber recht zuversichtlich, dass das alles klappen sollte. Ich ruhe mich dann den nächsten Tag erstmal noch aus und dann kann es also losgehen auf den ungefähr 8-tägigen Trip nach Tansania. Und dort wird mich dann auch viel Neues erwarten und damit wird auch euch dann viel Neues erwarten. Danke fürs Zuhören und ich hoffe, ihr seid gesund, gesund im deutschen Winter und vor allem mehr gesund als ich. Bis dann, euer Mr. Kaiser.